effeminate, also der ja, verweiblichte chinesische Arbeiter gestellt, der so billig leben kann, dass ihm eine Portion Reis reicht und er damit eben den guten amerikanischen Standard und den Arbeitsstandard unterbieten kann und deswegen nicht, nicht willkommen ist in den USA.
Hallo, wir sind das Podcast-Team Friederike Brinker, Tamara Fitztum
und Marco Masur.
Anja Maria Basimir ist Postdoc im Projekt Migration und Sozialstaat in den USA. Sie beschäftigt sich mit bürokratischer Humandifferenzierung. Wie sortiert der Staat Menschen, die in ihm leben? Konkret betrachtet sie dieses Thema am Beispiel der Ernährungspolitik. Was ist ein guter Arbeiter, Konsument oder Bürger? Und was sollte er essen?
Noch etwas. Unsere Evaluation des Podcasts läuft noch weiter. In den Shownotes gibt es einen Link zu unserer Umfrage. Lasst uns also wissen, was euch stört, welche Themen ihr euch wünscht und was vielleicht auch schon ganz gut läuft.
Sohne und Solche. Ein Podcast über Menschen und wie sie sich unterscheiden. Und wie die Kulturwissenschaften dazu forschen. Mit dem Sonderforschungsbereich Humandifferenzierung.
Genau. Also was wir, glaube ich, spannend finden, ist, sich so die, im SFB sagen wir oft, Außengrenzen der Humandifferenzierung anzuschauen. Und man kann eben an solchen Fällen zeigen, wie das wir in Abgrenzung zu den anderen zum Beispiel differenziert wird. Also wie anhand von Integration von Immigranten in den Arbeitsmarkt oder diesen ganzen Diskursen da rumherum, dass eben Arbeitskräfte entweder gebraucht werden und deswegen reingeholt werden oder eben den amerikanischen Lebensstandard unterwandern und deswegen ausgeschlossen werden. Da kann man eben dann auch Konsumpolitik irgendwie beschreiben und eben auch sowas wie Idealvorstellungen eines amerikanischen Konsumenten oder auch eines amerikanischen Bürgers. Und das ist meistens männlich gedacht, aber auch der amerikanischen Bürgerin. Beziehungsweise dann, also das eine Beispiel, was wir immer gerne nehmen, ist Asiaten, insbesondere Chinesen, wurden zunächst juristisch sogar von der Einwanderung ausgeschlossen. Es gab diesen Chinese Exclusion Act 1882. Und dann später, heute, würde man ja von asiatischen Minderheiten als so eine Art Model Minority, also eine besonders gut wirtschaftliche, integrierten Minderheit in der amerikanischen oder der US-amerikanischen Bürgerschaft ausgehen. Also diese Sachen, also da kann man sehr schön ablesen, wie sich das Amerikanersein, die Humandifferenzierung amerikanischer Nationalstaat vielleicht auch ändert an der Stelle.
Und das heißt, früher hat man einfach gedacht, die asiatischen, also ich überlege nur gerade, ob ich es irgendwie richtig verstehe, dass die asiatischen ImmigrantInnen bzw. Immigranten dann ja vor allem quasi einfach zu wenig konsumiert haben? Oder?
Genau. Ja, also da kommen wir auch schon direkt in mein Projekt rein, wo es vor allem um Food Policy geht. Und ich habe mich auf diesen Bereich Food Policy konzentriert, weil Sozialpolitik insgesamt oder Sozialstaatlichkeit zu groß ist. Aber mich auch so dieses eine Beispiel total fasziniert hat. Also es gibt ein Dokument, das heißt jetzt vergesse ich natürlich, wie das Dokument heißt, aber es geht darum, dass die Gewerkschaften sich für diesen Exclusion Act, also für den Ausschluss von chinesischen Einwanderern aussprechen, und zwar genau mit dem Argument, nicht, dass sie nicht gute Arbeiter wären, im Gegenteil, die sind zu gute Arbeiter, also hier zieht das Argument nicht, dass sie nicht, ja, nicht arbeitskräftig, nicht aufopferungsmäßig gut genug sind, sondern im Gegenteil, sie sind dahingehend zu gut und sie sind auch zu gut, weil sie zu wenig konsumieren. Also genau, das Dokument heißt Meat versus Rice. Und Meat ist natürlich der amerikanische Lebensstandard eines Arbeiters, eines guten, weißen, in Anführungszeichen mitgedachten Arbeiters, der natürlich am Abend sein Steak essen will. Und dagegen wird dann der effeminate, also der verweiblichte chinesische Arbeiter gestellt, der so billig leben kann, dass ihm eine Portion Reis reicht und er damit eben den guten amerikanischen Standard und den Arbeitsstandard unterbieten kann und deswegen nicht, nicht willkommen ist in den USA.
Okay. Und welche Arbeiter hat man sich gewünscht? Also Europäer dann wahrscheinlich vermutlich, oder?
Ja, also da kommen wir direkt in diese Diskussion rein, wo eben auch Einwanderung verschärft wird, Einwanderungsgesetze verschärft werden. Man sagt ja so, bis 1900 ist das relativ offen, wer einwandern kann. Dann gibt es so Gesetze, die ausschließen, dass geistig Behinderte, Kranke, Leute, die absehbar dem Staat zur Last fallen werden und so weiter, ausgeschlossen werden. Und dann eben 1925, und das müsste ich nochmal genau nachgucken, auch die ersten verschärften Richtlinien, die auf ganze Nationalgruppen abzielen.
Anja Maria hat uns hier noch eine kleine Korrektur geschickt. Es geht um den Johnson-Reed Act von 1924. Das Gesetz legte Quoten fest, aus welchen Ländern wie viele Menschen einwandern durften. Asiaten wurden ganz ausgeschlossen.
Hier ist dann die Diskussion in den Gewerkschaften natürlich, Leute rauszuhalten, um US-Amerikanern den Vorzug zu geben, was natürlich aus Seite der Arbeitgeber anders aussieht. Mhm. Die wollen natürlich billige Arbeitskraft aus anderen Ländern gerne einkaufen. Von daher ist das nie ganz klar, was das der gute Arbeiter in der Hinsicht ist. Kommt also in der Geschichte sowieso immer auf die Situation, auf den Kontext, auf die Zeit an. Aber diese beiden Pole gibt es auf jeden Fall. Das eine ist eben, einen gewissen Standard aufrechtzuerhalten für den guten, weißen, alles in Anführungszeichen, amerikanischen Arbeiter, und das andere eben billige Arbeitskraft für die US-Industrie. Mhm. Ja, genau.
Genau, und wer hat sich da durchgesetzt? Also was für ArbeiterInnen sind dann tatsächlich gekommen?
Ja, das ist, kann ich so nicht beantworten.
Ja,
ja, also die Grenzen werden ja erstmal sozusagen an den Ozean zugemacht. Also mit auf der einen Seite Ellis Island und auf der anderen Seite Angel Island gibt es da Kontrollposten. Was aber natürlich die ganze Zeit offen ist und auch eine ganze Weile nicht mitgedacht ist, ist die Grenze zu Mexiko oder auch die Grenze zu Kanada, über die dann viele mehr oder minder legal einwandern. Und wo in der Literatur ja auch darüber diskutiert wird, dass das ganz oft ja auch klein gemacht, also gerade von Arbeitgeberseite klein gemacht worden ist, dass die eine Gefahr darstellen würden, weil also der Diskurs war, das sind ja so nur saisonale Arbeitskräfte, die wollen und können gar nicht in die amerikanische Nation integriert werden, die US-amerikanische natürlich, weil die ja immer wieder nach Hause gehen und wenn sie genügend Geld haben, dann auch irgendwie da in Mexiko ihre eigenen Farmen bauen und wegbleiben sozusagen. Das ändert sich natürlich dann später, wo dann heute, man sieht das ja oder hat das mit der Trump-Regierung ja alles mitbekommen, dass man da diese Grenzen auch baulich ganz anders ausrüstet und befestigen will, weil man jetzt auf einmal diese mexikanische Gefahr, alles in Anführungszeichen natürlich, beschwört. Aber wie gesagt, das war nicht immer ganz so klar, dass da, also wie gesagt, die Grenze war lange offen und man hat diese, zumindest von Arbeitgeberseite, diese Arbeitsmigranten auch gerne gesehen.
Ja. Wieso eigentlich dieser Zeitraum zwischen den Weltkriegen, hat sich da auch irgendwas geändert in diesem Zeitraum oder warum ist der besonders spannend?
Ja, also da geht es vor allem darum, dass sich einerseits so ganz grob in diesem Rahmen die Gesetzlichkeiten für Einwanderungen ändern und dann natürlich auch der Sozialstaat langsam erst aufgebaut wird. Mhm. So richtig Sozialstaatlichkeit, das ist nicht vergleichbar mit dem europäischen Kontext, obwohl es da viele Ideen und viel Austausch natürlich auch aus dem europäischen und aus anderen Kontexten gab. Aber der Erste Weltkrieg hat da schon viel verschoben, weil die Angst dann war, dass viele dieser sozialen Reformbewegungen auf einmal deutsch konnotiert, mit dem Kaiser in Verbindung gebracht und mit dem Weltkrieg dann eben auch negativ bewertet worden sind. Und deswegen hat sich da ganz viel dann auch geändert. Das heißt, dann wird natürlich ein Sozialstaat auf eine bestimmte Art und Weise auch in den USA gebaut, aber eben in Abgrenzung dann eben auch zu dem, was vielleicht davor an Ideen, also der Ideenpool war viel größer und vielleicht auch transnationaler als das, was dann sich daraus entwickelt hat. Und über die beiden Weltkriege, das prägt natürlich auch die Sozialstaatlichkeit in den USA mit. Genau, deswegen so ganz grob dieser Kontext. Mhm. Und gleichzeitig verändert sich eben die ganze Gesellschaft, vor allem auch durch die Art der Arbeit, also Industrialisierung, die Technisierung, eine bestimmte Expertenkultur, die sich rausbildet. Ich habe ja schon gesagt, also die Arbeit, also das Ideal des Arbeiters wandelt sich in der Zeit hin zu einem Ideal des Konsumenten, also so ein bisschen die Zeit des Konsumerismus, die da eben dann auch beginnt. Deswegen ist diese Zeit irgendwie, weil sie so vielfältig und so viele Brüche vielleicht auch mitbringt, kann man sich genauer anschauen. Aber genau deswegen ist das auch eine spannende Zeit.
Ist das eigentlich spezifisch für die USA, dass einfach der Arbeiter so auch gleichzeitig als Konsument gedacht wird, oder?
Ich habe keinen Vergleich gemacht, okay. Von daher kann ich das nur schwer beantworten.
Ja. Du hattest ja auch gesagt, dass vor allem Männer da gedacht wurden. Wie war es denn mit den Frauen? Also es gab doch auch Arbeiterinnen, oder?
Ja, klar. Aber auch da, die Frau wird ja oft als Domestic, also als häusliche Arbeitskraft gesehen. Und der Markt differenziert dann eben auch, also was bezahlbare Arbeit ist und was weniger. Also was eben unsichtbar wird dadurch, dass es eben keine Bezahlung dafür gibt. Also diese ganze Care-Work, wie man so schön sagt, also alles, was in den Bereich von Sorge und Fürsorge, also auch, da kommt es auch wieder mit Sozialstaatlichkeit, ne? Also auch da diese ganzen Bereiche sind oft nicht bezahlt worden, von daher werden die dann auch unsichtbar in einer gewissen Art und Weise. Natürlich gab es auch andere Sachen, wo man dann auch in der aufkommenden Industrie natürlich Arbeiterinnen auch einsetzt, vor allem dann auch in der Kriegsindustrie, wenn die Männer dann im Krieg sind, werden, also Rosie the Riveter oder sowas kennt man ja.
Ich kenn's nicht.
Ja, genau, also Frauen, die in der Metallindustrie dann tatsächlich auch als Schweißerinnen gearbeitet haben, das sind so ikonische Bilder in der US-Geschichte. Also da sieht man dann, also da werden dann auch Frauen sichtbar, die aber tatsächlich nach dem Krieg oft auch wieder verdrängt werden, oft wieder in, na, Babyboom kommt ja nicht von ungefähr, oft dann auch wieder in die Häuslichkeit verdrängt werden in dem Moment, wo es wieder genügend männliche Arbeitskraft gibt. Genau, also von daher und natürlich, wir gucken uns bürokratische Humandifferenzierung an, wir gucken also aus der Warte einer Staatlichkeit, die Menschen sortiert. Und wenn man klein genug guckt, sieht man natürlich auch da gibt es Programme, die natürlich auf Frauen abzielen oder Arbeiterinnen vielleicht auch sehen. Aber so diese ganz grobe Perspektive ist dann natürlich erstmal, also in meinem Fall dann um die Jahrhundertwende, wie stelle ich ein Ernährungsprogramm auf, das natürlich auf einen hart, körperlich hart arbeitenden Mann abzielt und vielleicht dann auch die Energie tatsächlich, die dieser Arbeiter braucht, zunächst einmal in Man-Units, also in der Kategorie eines Mannes berechnet, bevor es dann differenzierter wird. Ja.
Wie kann ich mir dieses Ernährungsprogramm vorstellen? Also weil ich meine, ich stelle es mir so vor, eigentlich die kriegen ihr Gehalt, kochen sich zu Hause selber was oder halt ihre Frau kocht was. Was macht dieses Ernährungsprogramm?
Okay, also Ernährungsprogramm, also ich spreche ja von Food Policy, also das ist so ein bisschen die staatlichen Vorgaben zu Ernährung und dann eben auch Programme und und Subventionen, alles was staatlicherseits in dieses Konglomerat Ernährung reinfließt. Von daher, das ist natürlich nicht, dass der Staat jetzt irgendwie vorschreibt, was der Mann essen soll, aber es ist schon so ein Stück weit ist es eben doch genau das, weil diese Food Guidelines um die Jahrhundertwende dann eben auch entstehen. Also die Nutrition Science, die Ernährungswissenschaft entsteht so um 1900, fängt natürlich auch, da haben wir wieder diesen transnationalen Aspekt drin, mit deutschen Chemikern an. Justus von Liebig ist da der große Name sozusagen. Und die amerikanischen neu aufkommenden organischen Chemiker oder dann eben Ernährungswissenschaftler studieren auch ganz oft, entweder bei Liebig selber oder dann bei seinen Nachfahren oder Nachfolgern in Deutschland und bringen dieses neue chemische Wissen über den Körper mit in die USA. Und in den USA ist der große Name dann Wilbur Olin Atwater, der so die ersten Experimente oder auch sehr, sehr breit Experimente zu Kalorie macht und das in den USA einführt und dann eben auch institutionalisiert. Also er wird dann auch im US Department of Agriculture, also in diesem Farmbüro oder ich weiß nicht, wie man in Deutschland sagt, Landwirtschaftsministerium, im Landwirtschaftsministerium wird dann eben so eine Abteilung auch für Ernährungsfragen und so weiter auch eingerichtet. Und er schreibt dann eben auch Ernährungsratgeber. Mhm. Und wie gesagt, am Anfang haben die noch relativ wenig. Die haben die sogenannten drei Makronutrients, Fett, Kohlenhydrate und was fehlt mir noch? Proteine.
Ah ja, genau. Ja.
So. Ja, und viel mehr kennen die zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die wissen, dass es da noch ein bisschen was anderes gibt, aber das ist erstmal so das große Ganze. Und sie haben die Kalorie. Und das ist ein sehr mechanisches Weltbild, wo man sich so ein bisschen den Mensch als Maschine vorstellt. Also das, was man reintut, bekommt man an Energie eben auch raus. Und die Experimente mit Energie ist eben auch genau das, dass man versucht herauszufinden, wie energiedicht verschiedene Nahrungsmittel sind. Man prüft also prüft man über Verbrennung im Prinzip. Mhm. Genau. Und so wird dann berechnet, was ein Mensch essen soll. Und die Vorgaben, wie gesagt, werden dann erstmal in Man-Units berechnet. Und die Idee ist, dass jemand, der besonders hart arbeitet, natürlich mehr energiedicht essen muss als jemand, der nur einen Schreibtischjob macht. Also da gibt es schon ein bisschen Differenzierung. Genau, aber letztendlich ist die Idee halt, dass man seine Arbeiterschaft möglichst auch kostengünstig ernähren sollte. Mhm. Also so ein Effektivitäts- und Produktivitätsimpetus, den man aus der Zeit ja auch kennt, ist da mit dabei.
Was wäre so eine effektive Ernährung?
Ja, also klar, wir hatten vorhin Meat versus Rice. Das heißt, man kann den amerikanischen Arbeitern dann eben nicht sagen, dass sie doch Reis und Bohnen essen sollen, also zu dem Zeitpunkt zumindest nicht. In so Ausnahmefällen wie Kriegen kommt das dann doch, aber in dem Moment kommt das nicht. Da kommt dann billiges Fleisch, fettiges Fleisch. Also, ne, also man soll sich ökonomisch energiedicht ernähren und so Sachen wie Grünzeug sind halt, das ist frivolous Zeugs, was sich die Oberklasse vielleicht leisten kann, aber ein ordentlicher Amerikaner isst Meat and Potatoes im Prinzip.
Also quasi Schnitzel und Pommes.
Ja, in Deutschland wäre Schnitzel und Pommes, bei denen wahrscheinlich Steak and Baked Potatoes,
ja.
Aber genau, das ist dann so das Programm, genau.
Ja. Das wurde damals empfohlen. Okay.
Ja, und man sieht natürlich auch so ein bisschen, wo das hingeht, wenn man sich anschaut, das wird zu weit. Ich möchte nicht in die Politik reinsteigen.
Ja. Okay. Ja. Und was hat das, und dann wurden Leute kategorisiert, also hat man dann auch gedacht, dass vielleicht Immigranten einen anderen Kalorienbedarf haben, oder?
Ja, nicht einen anderen Kalorienbedarf, sondern die hatten andere Ernährungsgewohnheiten. Mhm. Also ich hatte ja schon die Chinesen angesprochen, die dann ausgeschlossen worden sind, weil sie eben einen bestimmten Standard unterboten haben. Mhm. Aber man hat zum Beispiel im Umkreis von diesem Wilbur Olin Atwater gab es einen Versuch, den tatsächlich Frauen gestartet haben, die sogenannte New England Kitchen. Also das war ein Experimentierlabor, eigentlich so gedacht, aber de facto war es ein Schnellrestaurant, wo man eben Arbeiter immigrantische Arbeiter versucht hat zu ernähren und dann über diese Art der Essensausgabe eben auch zu erziehen, ordentlich amerikanisch zu essen sozusagen. Und diese Sachen sind mehr oder minder kläglich gescheitert, weil gerade die italienischen Einwanderer in New York gar kein Interesse daran hatten. Erstens war ihre Ernährungsweise oft viel ökonomischer als das, was diese New England Kitchen produzieren konnte, weil viele von denen auch weiterhin kleine Gärten oder zumindest kleine Blumentöpfe und ihre eigenen Kräuter und so weiter selbst gezogen haben, also Obst, Gemüse selbst gezogen haben und damit schon mal günstig, kostengünstiger da waren und auch sehr stark an ihren eigenen Traditionen festgehalten haben. Also das, was da passiert, diese Expertenkultur, die Ernährung auf so eine sehr wissenschaftliche Art und Weise quantifiziert, vergisst natürlich sowas wie Kultur, Tradition, Geschmack. Das spielt ja gar keine Rolle in dieser Art von Ernährungsratgeber. Deswegen ist es dann auch so eine Art Nutrition Science. Es ist eben es geht nicht mehr um Essen in dem Sinne, sondern es geht tatsächlich um Nutrients, um Nutrition, genau.
Also, wo ich mir dann heute vorstelle, sowas wie, wo man mir irgendwie ein Pulver gibt und sagt, ja, so ein Shake ist auch eine Mahlzeit oder sowas.
Ja, darauf läuft es hinaus. Es fängt aber damit an, dass vorgerechnet wird, wie viel Kalorien dein billiges Schweinesteak hat und dass du davon satt wirst. Und für das gleiche Geld auch einen Salat kaufen könntest, von dem du aber nicht satt würdest. Also wird dir in dem Moment empfohlen, das billige Schweinefleisch zu essen. Genau.
Ja.
Und das sehen natürlich andere Kulturen anders und vielleicht auch solche Dinge wie kulturelles Beisammensein oder also soziales Beisammensein, die ja ganz wichtig in ganz vielen Kulturen sind. Das wird einem dabei aberzogen und anerzogen wird einem eben über Energiedichte, das machen wir heute noch, Kalorienzählen, über numerische Qualität, also Quality becomes a numbers game in gewisser Art und Weise. Also man denkt über Ernährung im Sinne von quantitativen Qualitäten, um das mal so auszudrücken, nach und nicht mehr im Sinne von, was schmeckt mir denn gerade, wie fühle ich mich damit, hat das meine Oma schon gekocht? So.
Ich kann mir vorstellen, dass dann auch die Mittagspause kürzer wird.
Ja, das ist gut. Das ist ja teilweise gar nicht gegeben gewesen.
Ja.
Oft war es ja so, dass man seine Lunchbox von zu Hause mitbekommen hat und dass sie zu Hause gepackt worden ist. Mhm. Was jetzt nach und nach eingeführt wird, sind so Lunch-Programs. Einerseits in Schulen, andererseits aber natürlich auch so Cafeteria, in größeren Fabriken und so weiter. Und da wird dann natürlich versucht, Scientific Methods of Nutrition umzusetzen. Und da gibt es ganze Ernährungsprogramme dann tatsächlich auch, staatlicher, lokaler oder wie auch immer, teilweise auch fabrikinterner Art, wo dann versucht wird, eben besonders kostengünstig, besonders nahrhafte Mahlzeiten zuzubereiten.
Genau. Und hat man das dann auch auf, wie hattest du das von gesagt, Sozialhilfeprogramme übertragen oder?
Also Sozialhilfe ist auch so ein Bereich, wo ich noch nicht so richtig reingeguckt habe.
Ja.
Aber es gibt natürlich, also Suppenküchen ist so die eine Sache, Sozialhilfe im Sinne von Foodstamps kommt dann aber auch erst mit dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Also da bin ich noch nicht so richtig dran. Und da gibt es aber auch relativ viel zu, von daher werde ich mich da wahrscheinlich gar nicht so sehr mit befassen.
Wie kommt es denn eigentlich, dass du dich für dieses Thema interessierst?
Also ich hatte vorhin schon gesagt, ich habe versucht runterzubrechen, Sozialstaatlichkeit mit diesen Aspekten Migration und ein Thema zu finden, wo ich gut über bürokratische Humandifferenzierung dann auch nachdenken kann. Und Sozialstaatlichkeit, also der Aufbau eines Sozialstaates in den USA ist natürlich ein Thema, das sehr, sehr groß ist, wo man sehr viel zu machen könnte. Das fängt mit Versicherungen an und hört bei, ich weiß nicht wo auf. Und ich fand eben, weil ich mit Immigrationspolitik angefangen habe, dieses Beispiel Meat versus Rice mit dieser Metapher, dass die somit ausgeschlossenen Chinesen eben nur Reis essen würden. Das fand ich eben eine sehr spannende Metapher, mit der man sehr viel aufschließen kann. Und da habe ich dann gedacht, da kann ich andocken und habe deswegen dann diese Sozialstaatlichkeit auf eben Food Policy reduziert. Und auch das ist wahrscheinlich, ja, mal gucken, also ich werde auch Food Policy nicht komplett aufdröseln können oder komplett bearbeiten können. Aber die Idee ist natürlich, dass man an diesem Thema einen offiziellen Blick auf Ernährungspolitik im Zusammenhang mit diesen Außengrenzen, also wie versucht man das auszutarieren wenn man zum Beispiel Migranten mit reinnimmt, das fand ich ein ganz spannendes Thema. Mhm. Und um vielleicht noch ein anderes Thema oder ein anderes Beispiel nochmal zu zeigen, ist, woran ich jetzt gerade arbeite, sind sogenannte Borderlands, also die Grenzen einerseits zu Kanada und andererseits zu Mexiko, und da zu gucken, wie denn Ernährungsagenten sozusagen versucht haben, diese Border Populations, Rural Border Populations zu erziehen. Mhm. Und das tatsächlich in diesem Zeitraum zwischen den Weltkriegen. Und ich bin jetzt gerade an Maine dran. Für Texas habe ich noch keine Quellen, da gehe ich erst noch ins Archiv. Aber für diese Region, also ganz oben im Norden, im Bundesstaat Maine, eine Region, die auch lange zwischen Frankreich, England und den neu gegründeten USA unumstritten war. Mhm. Und die das ist wirklich eine total ländliche Region, da kann man eben so Sachen abfragen wie, was macht das denn, also wie stellt man sich ländliche Populationen vor, wie stellen sich eben diese Staatsbeamten ländliche Bevölkerung vor, was glauben die, dass die für Hilfestellungen brauchen, gerade diese ländlichen Farmer in dieser sehr unwegsamen Region, da wird sehr viel Bäume gefällt, also Holzindustrie. Mhm. Ist dort und natürlich Kartoffeln angebaut. Mhm. Und wie geht man damit um? Und da gibt es dann eben auch zwischen den Weltkriegen aus dem US Department of Agriculture kommt, aus dem sogenannten Extension Service kommt, ein Nutrition Specialist. Also da gibt es in dem Fall auch eine Frau, eine Expertin, die da eben mit ihrem Team, mit ihren Agenten und lokaler Unterstützung Ernährung lehrt, wie auch immer. Und das finde ich eben super spannend, weil man da eben auch ganz viele Aspekte der Humandifferenzierung, Gender, Ländlichkeit und dann eben auch diese Border-Geschichte abfragen kann. Eben, also es gibt eine bestimmte Population, die oft als French Americans da bezeichnet wird, die wahrscheinlich aus der ursprünglichen Settler-Community der Acadians, der eingewanderten French-Canadians und französischen Immigranten sich entwickelt hat, die aber lange Französisch sprechen und die eben dann auch genau.
Die haben quasi auch einfach französische Küche weiter gegessen.
Das ist so ein bisschen die Frage. Also es gibt so ein bisschen eine Renaissance, wo man so ein bisschen anschauen kann, weil die sich heute gerade wieder entdecken, wie die ihre Geschichte selbst tradiert haben. Aber die Idee ist schon, dass die ein bisschen anders gegessen haben, als zumindest diese Ernährungswissenschaftler das gerne gehabt hätten. Also ich habe Quellen, wo es heißt, dass die zu faul sind, um Weizen anzubauen. Die haben Buchweizen angebaut, ist aber vielleicht auch der Region geschuldet, dem Wetter geschuldet. Also da kommen so Environmental Knowledge vielleicht mit rein und vielleicht eben auch so hergebrachtes Wissen, vielleicht auch immigrantisches Wissen. Das bin ich gerade dabei anzuschauen.
Ah, ja. Gut. Also man hat quasi getrennt nach Wohnort, ländlich, urban, also Region, ländlich, urban, Gender, Nationality, und Berufsstand quasi.
Das sind so Kategorien, die mir bisher auch begegnet sind. Ich versuche ja einfach dem bürokratischen Blick sozusagen zu folgen und zu gucken, wie dann eben auch bestimmte Gruppierungen, Menschen, wie auch immer, angesprochen werden. Und ich sehe dann, wenn sich dann entweder was ändert oder wenn eben Programme aufgelegt werden für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, also zum Beispiel Frauenclubs oder ich glaube im Hinblick auf den Zweiten Weltkrieg gibt es dann auf einmal auch diese Ernährungsprogramme für Städte, also für urbane Housewives natürlich. Also Zielgruppe ist da tatsächlich die Frau mit der Idee dahinter, dass die Frau für die Ernährung ihrer ganzen Familie zuständig ist.
Ja. Hat man da auch irgendwelche Unterschiede gemacht in der Ernährung, außer von der Kalorienzahl her?
Okay, das ändert sich natürlich dann relativ fix. Mhm. Nach der Jahrhundertwende entdeckt man dann noch Vitamine und dann Spurenelemente. Und dann, genau, das ist so eine Sache, wo sich dann sehr, sehr viel tut, wo auch die Ernährungsratgeber natürlich mitgehen. Mhm. Und man kennt das vielleicht so, eines der letzten Bilder, die man vielleicht auch im Kopf hat, war diese Ernährungspyramide, die USDA herausgegeben hat. Und dazwischen gibt es aber eine ganze Reihe von anderen Ernährungsratgebern und heute ist es, glaube ich, My Plate heißt das, glaube ich, also ein Teller, wo dann diese Hierarchisierung der Pyramide aufgelöst wird und das Ganze so ein bisschen gleichberechtigt nebeneinander auf einem Teller zu sehen ist. Genau, also da ändert sich ganz viel und da ist dann natürlich die Frage, was stecken dann dafür Bilder hinten dran und da sieht man natürlich auch sehr schön, dass sich die Wissenschaft einfach entwickelt und dass dann die offizielle Ratgeberliteratur sich natürlich auch anpassen muss. Neue Player kommen mit ins Spiel, Industrie, Verbraucherverbände, Verbraucherschützer und so weiter, die dann auch darum ringen, was da dann empfohlen wird und wie das dargestellt wird. Genau.
Okay. Und wie erforschst du das? Also du gehst in Archive, also in was für Archive gehst du? Wie arbeitet man in so einem Archiv?
Ja.
Wie passiert deine Forschung?
Genau, also ich schaue mir natürlich insbesondere Textmaterial an. Also als Historiker, wir lesen sehr viel. Ich schaue jetzt weniger mir Objekte an. Ich habe natürlich während der Pandemie angefangen und dementsprechend erstmal geguckt, was im Internet überhaupt auffindbar ist. Auch da gibt es ja sehr, sehr viel. Und dann war ich jetzt letztes Jahr einmal an der Ostküste der Vereinigten Staaten in verschiedenen Archiven. Unter anderem war ich in der in Cornell, in deren Sammlung. Cornell ist in Upstate New York, also im Staat New York, relativ ländlich gelegen. Genau. Und ich war eben auch an der Vogler Library in Maine und Maine in Orno, Maine. Das ist nur bekannt, ich glaube, also Bangor ist die nächstgrößere Stadt und Bangor ist nur bekannt, weil Stephen King dort gelebt und geschrieben hat und seine Horrorromane von dort sind. Aber die haben eben eine sogenannte Land-Grant University, auch eine relativ frühe. Und diese USDA Extension Programs, von denen ich vorhin gesprochen habe, die waren oft in Verbindung oder sind auch heute noch oft in Verbindung mit diesen Land-Grant Universities, die eben in ländlichen Gebieten sind und auch oft so ein bisschen, also diese Extension Programs vor allem den Anspruch haben, wissenschaftliche Erkenntnisse praktisch an die an die Pharma zu bringen.
Okay. Waren das auch die, wo dann früher diese Forschung gemacht wurden und diese Ernährungsprogramme entwickelt wurden?
Ja, okay. Also die Land-Grant Colleges teilweise und dann eben auch die Extension Services, die haben vor allem sogenannte Demonstrations gemacht. Das heißt, auch da steckt so ein bisschen die Idee dahinter, dass der Bauer nur das annimmt, was er gesehen hat und was er weiß, das funktioniert, dass man eben ihm zeigen muss, dass neue Methoden, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Düngungsmittel oder neue Art, Sachen anzupflanzen oder eben auch neue Maschinen oder sowas, dass die funktionieren. Und wie man das gemacht hat, ist eben, dass man in einer bestimmten ländlichen Gemeinschaft nach Bauern gesucht hat, die ein Feld oder zwei Felder oder wie auch immer zur Verfügung gestellt haben für eine bestimmte Saison, um da das auszuprobieren. Mhm. Und die Idee ist dann, dass alle Nachbarn da dann auch drauf gucken und wenn das besonders erfolgreich war, dass es eine gute Methode ist, um diese Erkenntnisse dann weiter bekannt zu machen.
Ja. Und ich meine, das ist jetzt alles schon 100 Jahre mindestens her, ungefähr her. Ist das heute auch noch relevant, das, was du heute erforschst? Also streckt sich das so weiter oder?
Natürlich, alles ist History, passt, ist genau, das ist Prolog für die Zukunft, oder wie war das? Genau. Also es geht uns ja im SFB vor allem auch darum, wie Kategorien entstehen, wie Humandifferenzierung entsteht. Und ich glaube, das, was wir als historische Projekte natürlich leisten können, ist genau solche Sachen nachzuzeichnen, solche Prozesse nachzuzeichnen, wie eine Kategorie überhaupt erstmal zustande kommt und wie sie dann eingesetzt wird und wie sie vielleicht sich auch wieder verändert. Genau, und von daher ist das jetzt nicht unwichtig, auch für die Jetztzeit, würde ich mal sagen. Ich würde nicht so weit gehen, dass wir jetzt aus der Geschichte da irgendwie was lernen wollen oder so. Also klar, natürlich lernen wir immer dabei, aber so, dass wir jetzt Sachen eins zu eins irgendwie anwenden können, weiß ich nicht.
Ja. Gut, ich meine, es reicht ja meistens auch schon, dass man es nicht weiß als Grund, dass man es rausfinden möchte, ne?
Ja, oder auch so ein bisschen, das hatten wir ja zum Beispiel mit Hilfan Raden, der bei uns Fellow war, der so ein bisschen Begriffsgeschichte gemacht hat und mal aufgedröselt hat, wie dieser Begriff der Diversität aus ganz anderen Kontexten entstanden ist. Und wenn man so ein bisschen diese Geschichte weiß, geht man vielleicht auch anders mit Begriffen um, oder weiß vielleicht, was da alles noch mitschwingt. Und das ist, glaube ich, schon hilfreich auch jetzt in der jetzigen Zeit, also in anderen Kontexten in der Politik oder auch einfach im Kulturbetrieb.
Ja. Und bei dir wären diese Begriffe quasi dann sowas wie Migrant oder?
Das glaube ich nun, also das weiß ich noch nicht, ob das wirklich so ist. Also ich versuche sozusagen Ernährungspolitik als so ein Werkzeug zu sehen, durch den Sozialstaataufbau und Ausübung passiert. Und ich versuche eben diese Linse der bürokratischen Humandifferenzierung in situ mir anzuschauen. Und das natürlich abarbeitend an verschiedenen Gruppen, zum Beispiel Migranten, zum Beispiel Bewohner von Border States, zum Beispiel von ländlicher Bevölkerung und dann eben auch sowas wie Arbeiter oder eben die Hausfrau. Also von daher, das sind Begriffe, die ich jetzt erstmal so setze und suche. Aber wie dann die Differenzierungsprozesse selbst aussehen, das ist, glaube ich, was dann Ergebnis der Forschung sein wird. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich dann irgendwie eine bessere Definition von Immigranten habe, sondern ich glaube eher, dass ich dann zeigen kann, in welcher Situation, in welchem Kontext Migranten auf welche Art und Weise als Gruppe angesprochen werden. Durch staatliche Akteure.
Okay. Ich habe noch, ich würde noch gerne wissen, wenn du nicht Amerikanistin wärst, was würdest du dann machen?
Okay, also ich habe Religionswissenschaft und Geschichte studiert und arbeite mittlerweile in der Amerikanistik. Von daher, ich glaube, ich bin ja ein bisschen mehr als Amerikanistin.
Ja.
Vielleicht habe ich auch einfach einen anderen Werdegang, der mich dann in die Amerikanistik geschickt hat. Ich habe tatsächlich angefangen zu studieren mit Fragen wie, was ist Gesellschaft, wie funktionieren Menschen, was treibt Menschen an, was motiviert Menschen? Und deswegen habe ich mich immer für Sachen interessiert, wie zum Beispiel Religion, Gesellschaft, eben auch Staatlichkeit, Bürokratien. Das hat mich immer fasziniert. Und da gibt es ja einen ganzen Bereich an Möglichkeiten, was man sonst noch so machen könnte. Ja.
Ja, könntest du quasi jedes Fach bei uns im SFB.
Das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist so Fluch und Segen zugleich. Mhm. Also man ist gut genug, um sich so ziemlich alles vorstellen zu können, aber nicht gut genug, um irgendwie exzellent in irgendwas Bestimmten zu sein. Mhm. Also die Krux der Geisteswissenschaft.
Ja.
Fragen aus dem Publikum.
Was denn fasziniert dich so an den USA?
Also ich glaube, die USA sind einfach ein sehr, sehr großes Land mit sehr vielen Widersprüchen, mit ganz unterschiedlichen Geografien auch, mit ganz unterschiedlichen Menschen. Da kommt ganz viel zusammen. Auch ganz unterschiedliche ökonomische Lagen. Also einerseits im Weltsinne sehr wirtschaftsstark und dann gleichzeitig gibt es unglaublich arme Landstriche, unglaublich diskriminierte Bevölkerungsgruppen, ökonomisch, rassistisch, sonst wie welcher Art. Und so dieser, also ich glaube, für mich ist das einfach ein Beispiel, an dem man studieren kann, wie Menschen sich sortieren, wie Menschen versuchen, Gesellschaft zu bauen. Und also ich sehe das als einen Fall. Ich hätte auch jedes andere Land wahrscheinlich nehmen können. Mhm. Aber es sind halt die USA geworden und das ist wahrscheinlich auch einfach so meinem beruflichen Werdegang oder meinem akademischen Lebenslauf geschuldet. Mhm. Da spielen ganz viele Zufälle rein und dass ich Englisch kann, hilft wahrscheinlich auch.
Ja, ich hatte mich auch noch, genau, wo du sagst, mit diesen vielen unterschiedlichen Gruppen, hatte ich vorhin noch überlegt, mit diesem Bild von dem Melting Pot, der bei uns in der Schule immer ganz viel im Englischunterricht vorkam, ob das auch eine Rolle spielt, weil das ja einfach so ganz, ganz elementar auch eine Einwanderungsgesellschaft ist.
Ja, also um 1900 würde ich das noch so sehen, dass die Idee ist, also auch ernährungspolitisch ist die Idee, dass man erstmal sowas wie eine American Cuisine irgendwie schafft. Mhm. Und das ist dann so der kleinste gemeinsame Nenner, also möglichst, und das meine ich ernst, weißes Essen, das ungewürzt ist, also so bland, tasteless food als kleinster gemeinsamer Nenner, den alle irgendwie okay finden können. Und das ändert sich
aber
natürlich.
Aber niemand lecker quasi.
Ja, genau, das ist das Problem, würde ich sagen. Und genauso wie sich das wandelt, wandelt sich dann eben ja auch diese Metapher des Melting Pots hin zu Salad Bowl, Patchwork und heute gibt es, glaube ich, ach, ich weiß gar nicht, was da, Puzzlestücke und was es da alles für Vorstellungen gibt. Also das wird schon sehr, sehr viel differenzierter hin zu vorhin hatten wir es auch von Diversität hin zu einer Gesellschaft, die eben viel heterogener ist und auch diese Heterogenität, Pluralität, wie man auch immer davon reden möchte, zulassen möchte, führt natürlich auch zu Identity Politics und hat einen ganzen Rattenschwanz von Problemen, die das Ganze mit sich führt. Aber diese Metaphern wandeln sich auf jeden Fall. Und damit ändert sich ja auch dieses Selbstbild von den USA als einer Nation.
Mhm. Was Julia noch gefragt hatte, was kann man aus deiner Forschung für heutige Migrationsprozesse mitnehmen? Also gibt es immer noch so Ernährungsprogramme, die auch irgendwie mit Migration und Arbeit und so zu tun haben?
Ja, also ich glaube, wenn ich in die Jetztzeit gucken würde, würde ich mir natürlich so Kontexte angucken wie Arbeitsmigration und Landwirtschaft. Mhm. Also das ist ja ein Gebiet, wo Menschen wirklich auch ausgebeutet wird. Das hatten wir ja hier in der Pandemie auch in Deutschland mit den Arbeitern für die Spargelernte zum Beispiel. Also wie Migration mit unseren ganz basalen ernährungstechnischen Bedürfnissen zusammenhängt und was sie dafür dann, da sind wir dann wieder in der Konsumgesellschaft oder in der Ökonomie, was sie dafür zurückbekommen und was wir bereit sind auszugeben. Ich würde mir so Sachen anschauen wie Überproduktion, die ganzen Arbeitsbedingungen in Schlachthäusern, das haben wir ja schon seit Upton Sinclair's The Jungle als problematisch befunden. Aber auch da hatten wir in der Pandemie genügend Beispiele in Deutschland, Corona gerade in so Fabriken, in Fleischfabriken irgendwie ganz dramatisch war. Also solche Kontexte könnte ich mir dafür heute schon vorstellen, die, glaube ich, super spannend wären, sich anzuschauen.
Ja. Dankeschön. Ja, genau, stimmt.
Ja. Hallo, guten Tag, ich bin der Marco, ich bin der Audiomensch im Hintergrund und tatsächlich sind mir beim Podcast eben auch ein paar Fragen in den Sinn gekommen. Zum Beispiel, wie ist denn das mit so einer Kultur wie den USA, die jetzt für sowas stehen wie Baked Beans, Cheeseburger mit Double Beef und Chili obendrauf und keine Ahnung was allem. Wird sich so eine Essenskultur zum Beispiel wandeln? Ist die ständig im Wandel? Also klar, natürlich durch Werbung und sowas und irgendwelche Trends. Aber könnte es irgendwann sein, dass die USA in 50 Jahren für die gesündeste Weltkultur der Welt stehen? Also jetzt mal so ganz fiktiv.
Also ist eine spannende Frage, vor allem, weil die USA ja nicht mit Hamburger angefangen haben, sondern das ist ja auch eine Entwicklung. Und das geht tatsächlich, also das wäre so ein bisschen meine These, das geht aus diesen Ernährungsprogrammen hervor, die zunächst einmal eben nur auf Energiedichte aus waren. Und das ist, glaube ich, auch in der Bevölkerung angekommen. Also Kalorienzählen kennt jeder. Die Feinheiten von Spurenelementen, Vitaminen und wie der Körper funktioniert, wie das Mikrobiom funktioniert oder sowas, da sind wir ausgestiegen, würde ich sagen. Aber so ein bisschen, also ne, die Idee, dass man Kalorien zählen kann oder soll, das ist angekommen. Also so dieses Zahlenverhältnis, das haben wir übernommen aus dieser Ernährungskultur. Und diese Hamburger und Baked Beans ist tatsächlich, also ich würde sagen, das war so das Essen der Lumberjacks, also der Fellarbeiter. Das ist natürlich das energiedichteste, schnellste, ne? Auch Fastfood und so weiter. Das heißt, wir haben dieses Extrem, haben wir vielleicht als American Cuisine angenommen und das ist tatsächlich auch in die Welt exportiert worden.
Ja, ein Stück weit ja auch ein Kulturgut, wie jetzt Barbecue zum Beispiel. Das amerikanische Barbecue ist ja Sinnbild für das amerikanische Essen schlechthin, obwohl das wahrscheinlich auch adaptiert ist, ähnlich wie wir hatten es vorhin von den Italienern. Da haben die Amerikaner auch sehr viel wiederum übernommen und in ihre eigene Form gebracht. Die amerikanische Pizza, wo der Italiener sagt, oh mein Gott, fasse ich nicht an. Oder Macaroni and Cheese, ein Graus für jeden Italiener, der die italienische Küche kennt. Aber da ist ja auch so, ist das vielleicht auch ein Versuch gewesen sozusagen, also nicht nur etwas zu adaptieren und irgendwie eigen zu machen, sondern auch zu versuchen, ja, ich kann es jetzt gar nicht so genau wiedergeben, aber wir hatten es damit, dass sich der Asiat vom Essen gar nicht so integrieren würde, während wahrscheinlich allgemein gesprochen der Italiener wiederum näher dran wäre an der Essenskultur.
Da ändert sich dann was. Also nach diesem ersten Schritt, wo man erstmal versucht hat, so eine All-American Cuisine zu definieren, und das war die Metapher des Melting Pots, lässt man dann auch wieder mehr Vielfalt zu. Also so aus so einer vielleicht auch nationaleren Selbst- oder nationalen Selbstsicherheit heraus ist dann auch wieder möglich, dass man mehr zulässt. Und dann kommen diese ganzen Nischenkulturen, ändert sich natürlich auch die Ökonomie von Mass-Consumerism hin zu Niche-Marketing und so weiter. Und auf einmal kann man eben all diese Sachen zulassen und kann eben auch Ethnic Roots feiern und eben auch Ethnic Food wird dann Foods, also das verkauft sich gut, das wird gegessen, ist vielleicht auch schmackhafter als the bland unsalted ungewürzte Essen. Aber wieso das dann so fettig ist, also der eine Strang ist natürlich dieses Energiedichte, was lange als gut empfunden wurde, was sich aus irgendwelchen Gründen weiter verstetigt oder weiter so ist. Und das andere sind natürlich Subventionen. Und darüber hatten wir jetzt bisher tatsächlich noch nicht geredet, dass die USDA, also dieses US Agricultural Department, so mindestens zwei Hüte auf hat. Das eine ist zu versuchen, Food Security für die eigene Population aufrechtzuerhalten und vielleicht auch gesunde Ernährung. Also diese Ratgeberliteratur deutet ja genau darauf hinaus, dass auch das ein Anliegen ist. Und das andere ist aber natürlich, dass Farmer ihre Klienten sind. Also Landwirte sind deren Klienten. Das heißt, sie müssen natürlich auch eine Politik fahren, die den Landwirten zugutekommt. Und da gehen dann ganz viele Subventionen in verschiedene Produkte, sodass es heute zum Beispiel sogenannte Check-Off-Programs gibt, wo sich auch Fast-Food-Ketten bereichern können oder Gelder bekommen, wenn sie bestimmte amerikanische Landwirtschaftsprodukte nehmen. Milch ist so ein ganz großes Ding. Also der Triple Cheeseburger ist natürlich aus so einem Check-Off-Programm erwachsen, weil es dafür Gelder gibt. Und dann je mehr Käse wir auf unseren Burger drauf tun können, umso besser in der Hinsicht. Ja.
Ja, das ist ja auch Wahnsinn, wie viel da innerhalb wahrscheinlich von einem Jahrhundert passiert ist. Auch von diesem, sagen wir mal, Cowboy-Bild mit den Baked Beans hin zum Holzfäller. Auch sowas wie die amerikanische Pizza, das kann ja nicht so alt sein. Wie alt wird denn so ein Gericht sein? 100 Jahre vielleicht?
Genau. Ganz aktuell, weil du vorhin gefragt hast, ob die USA vielleicht irgendwann mal Vorreiter für gesunde Ernährung sein können. Also die neuesten Trends kommen ja auch oft aus den USA. Also während dem Zweiten Weltkrieg galt die US-Armee als besternährteste Armee der Welt. Und wer dafür verantwortlich gezeichnet hat, war Anselm Keyes, der die sogenannten K-Rations für die US-Armee erfunden hat. Also auch da ging es um Energiedichte, um leicht zu transportierende, energiedichte Nahrungsmittel. Da ist der Schokoladenriegel hergekommen. Nach dem Krieg ist das, also die Soldaten haben das natürlich weiterhin gerne gegessen und die Firmen wollten das auch weiterhin verkaufen. Von daher haben wir jetzt Mars, Snickers, sonst wie was in unseren Regalen liegen. Aber Anselm Keyes hat dann auch die ersten Studien herausgebracht, wo er eben hochfettige, energiedichte Produkte mit Herzinfarkten und anderen kardiovaskulären Krankheiten in Beziehung gesetzt hat. Da gibt es auch ganz kontroverse Diskussionen drüber, aber letztendlich hat er dann auch, die ganze Diätkultur kommt ja auch daher, seine eigene Ernährungsweise proklamiert. Das war die sogenannte Mediterranean Diet, also die Idee, dass Olivenöl gesund ist. Das ist so ein bisschen, also Mediterranean Diet ist vielleicht größer als das, hat natürlich damit zu tun, dass man viel frisches Obst und Gemüse isst, aber eben auch Olivenöl, ein bisschen Fisch und so. Das war dann das, was er da als Gegenprogramm dann auf einmal hochgefahren hat. Und also wenn man das weiterspinnt, natürlich Diätkulturen und heute auch die ganzen Programme, die sich damit beschäftigen, wie man auch wieder von diesem Nutritionism wegkommt, also dass man Ernährung nur auf Zahlen reduziert, nur auf Ingredients, also diese ganzen Nutrition-Labels, was ist da drin, und vielleicht auch wieder mitdenkt, was schmeckt denn gut, in welchen Verbindungen isst man, macht das einen Unterschied, ob das organisch hergestellt ist oder irgendwie in der Fabrik produziert worden ist, welche Rolle spielt der Grad der Verarbeitung, also all diese Sachen, die in diesem Nutritionism, in dieser Ernährungsratgeberkultur vielleicht erstmal weggefallen sind, kommen ja jetzt verstärkt auch wieder in die Diskussion rein. Und von daher tut sich da schon was. Die Frage ist natürlich, andere Länder tun das ja auch. Aber ja, und ob die USA da jetzt Vorreiter sein wird oder nicht, ist auch eine Frage. Aber dass diese Art von Forschung dort betrieben wird, dass es auch neue Gruppierungen gibt, die eben auch im Kongress auf einmal wieder gefragt werden und versuchen, mitarbeiten an diesen Ratgebern, also an diesen USDA Nutrition Guidelines, the Physicians Committee for Responsible Medicine ist zum Beispiel so eine Gruppierung. Genau, also das kann man schon beobachten.
Ja. Dankeschön.
Nächsten Monat ist bei uns wieder einmal ein Gast zu Gast. Jürgen Streeck von der University of Austin, Texas, war im vergangenen Jahr Teil unserer Summer School in Mainz. Jürgen forscht seit mehreren Jahrzehnten zur Gestik und berichtet von seiner Forschung seit den 80er Jahren.